Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Hallo ihr Lieben, willkommen bei dieser ganz neuen Folge von Female Finance. Heute mit einem Thema, das ich in letzter Zeit häufig auf TikTok sehe und das da zu einem richtigen Trend geworden ist. Es geht nämlich um das Thema Schulden. Und ich habe jetzt schon häufiger gesehen, dass gerade jüngere Menschen ihre Schulden da offenlegen, sogar damit prahlen, wer denn so die meisten Schulden hat. Ich finde, das ist ein unglaublich fragwürdiger Trend und wir gucken uns heute mal an, was denn da überhaupt dahinter steckt. Außerdem wollen wir heute unterscheiden zwischen den sogenannten guten Schulden und den schlechten Schulden. Wann ist es denn sinnvoll, einen Kredit aufzunehmen? Wann besser nicht? Und ist eine Verschuldung immer notwendig, wenn man gründen will oder hemmt genau das unsere Gründerkultur? Dafür habe ich heute eine ganz tolle Expertin, Anissa Brinkhoff, bei mir zu Gast. Sie hat den Finanzpsychologie-Podcast Finance and Feelings und sie hole ich dann später zum Gespräch dazu. Jetzt freue ich mich nämlich erstmal auf keine geringere als Unternehmerin, Investorin, Mitgründerin von Glossybox und wir kennen sie natürlich auch alle aus Die Höhle der Löwen bei Vox. Hallo Jana Enzthaler, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Janine, so schön da zu sein. Danke.
Ja, ich freue mich erst. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Jana, auf was sparst du aktuell hin?
Du, mir geht es viel zu gut, um das so. Also ich bin so dankbar für all das, was wir uns erwirtschaften konnten. Wir haben uns vor einem Jahr ein Haus gekauft und wir zahlen das gerade ab. Und sonst freue ich mich eigentlich am meisten, wenn ich den Kindern irgendwas kaufen kann, dass ich, ja, dass sie dann erfreut. Zum Beispiel vor 2 Tagen einen kleinen Hund.
Was? Das,
ja.
Also die Familie wächst.
Die Familie wächst. Ja, jetzt habe ich 3 Kinder und einen Hund, genau.
Ja, also ordentlich auf jeden Fall zu tun. Und wir wollen natürlich darauf gucken, wie du investierst, was du zum Thema Schulden auch sagst, wie du das vielleicht auch mit deinen Kindern besprichst. Das alles gleich. Zuerst habe ich hier unsere ominösen, manchmal bemerkenswerten und faszinierenden Fakten zu dem Thema heute. What the Fact?
What the Fact? Was du noch nicht wusstest.
Thema 1. Zum 1. Oktober 2023 wurde für Deutschland eine Überschuldungsquote von rund 18,5% gemessen. Damit sind ungefähr 5,6 Millionen Menschen über 18 in Deutschland überschuldet. Übrigens 3,4 Millionen davon sind Männer. Zweitens, die individuelle Schuldensumme lag 2022 im Schnitt bei fast 31.000 Euro. Und drittens, in den ersten beiden Pandemiejahren haben vermehrt mehr Frauen gegründet. Allerdings ist dieser Positivtrend zurückgegangen. Seit 2023 setzen ungefähr 20% weniger Frauen Existenzgründungen um als noch im Vorjahr. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking, 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für 2 Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Also wie man gründet, das weiß, glaube ich, niemand besser als du. Das Manager-Magazin zählt dich zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Du bist seit 21 Partnerin des Green Generation Funds, den du gegründet hast. Jana, hast du selbst bereits Kredite aufgenommen? Du hast ja auch gerade gesagt, ihr habt ein Haus gekauft, gebaut. Also hast du Kredite bereits aufgenommen?
Ja, definitiv. Also Privatkredite aufgenommen, aber auch mit meinen Firmen, die ich damals gegründet habe.
Und hattest du Sorgen dabei, diese Kredite aufzunehmen?
Natürlich schon, aber ich glaube, was mich wahrscheinlich ausmacht, ist, dass ich weniger Sorgen habe als andere und immer nachts gut schlafen kann.
Und woran liegt das?
Das liegt einmal vielleicht daran, dass ich fairerweise, muss man sagen, ich wusste immer, dass ich weich fallen kann. Ich habe im Elternhaus, die haben mir das erste Startkapital für die erste Firma gegeben. Also ich wusste, ich kann immer zu Hause am Küchentisch noch irgendwie eine Suppe bekommen, wenn alle Stricke reißen. Und das habe ich auch auf jeden Fall anderen voraus. Das muss man ausklammern. Aber sonst bin ich auch, glaube ich, einfach recht mutig erzogen worden. Und das, also da auch wieder meine Eltern haben mir, glaube ich, auch besonders meinen Vater beigebracht, dass man schon mutig sein kann und dass man auch mal auf die Nase fallen kann und dass es dann auch weitergeht. Und deswegen hatte ich weniger Angst, glaube ich, als andere, diese Kredite aufzunehmen. Aber trotzdem hat man natürlich Respekt davor.
Wie viel Geld braucht man denn, um zu gründen?
Boah, das kommt total aufs Businessmodell drauf an. Also es gibt Modelle, da braucht man wirklich eigentlich fast gar kein Geld. Zum Beispiel so Beratungs- und Agenturmodelle, wo man von vornherein einfach Kunden hat, die einem Umsätze einspülen. Dann muss man vielleicht gar kein Geld aufnehmen. Und dann gibt es wiederum Businessmodelle, die brauchen fast 1 Milliarde, um irgendwann profitabel zu sein. Das sind aber dann auch Modelle, die einfach die Zukunft für immer verändern. Ja, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal OpenAI und künstliche Intelligenzmodelle. Die brauchen zum Teil einfach wahnsinnig viel Kohle, damit sie dann so groß werden und erstmal erfolgreich werden können.
Das sind jetzt so die absoluten Extreme, so ja, in beide Richtungen, von gar nicht zu 1 Milliarde. Sagen wir jetzt mal tatsächlich in Deutschland, wenn eine Frau gerne gründen möchte, dann gibt es natürlich auch Kreditvergaben. Die sind auch nicht immer so easy. Gerade für Frauen, würdest du sagen, ist das nach wie vor so, dass Frauen in der Kreditvergabe bei Gründung zum Beispiel nach wie vor benachteiligt sind?
Weißt du, ich bin ja so ein Beispiel dafür, dass das alles gut geklappt hat. Und ich habe ja auch wirklich, auch mit meiner ersten kleinen Firma, die ja sogar noch eine Gastronomie war, was jetzt nicht die beste Unternehmerkategorie ist für Kredite. Aber selbst da habe ich ja auch einen Kredit bekommen als alleinige weibliche Gründerin. Damals von der Haspa, Grüße an Janno Jannemann, also bester Kreditberater und einfach netter Kerl. Und selbst wenn man mal irgendwie echt ein Thema hatte, stand er irgendwie hinter einem sowas braucht man halt, ne? Und da kann ich jetzt wirklich sagen, in den Punkten, die ich hatte, nein. Und das ist anderen Frauen, dass vielleicht da mal ein Finanzberater sitzt, der irgendwie denkt, dass Frauen nicht so gut mit Geld wirtschaften können als Männer. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es das ab und zu gibt, ja. Und ich hatte aber definitiv Glück und habe auch die Kredite bekommen, die ich wollte.
Und so jetzt aus deiner Erfahrung heraus gesprochen, was würdest du denn gerade auch jungen Gründerinnen wünschen und Unternehmerinnen auch, wenn es an die Verschuldung geht oder auch eben an die Kreditaufnahme?
Also insgesamt brauchen wir als Gründer in Deutschland weiblich und männlich einfach viel mehr Kapital für unsere Ideen. Ne? Also wir haben, wenn wir uns mit Amerika vergleichen, in Europa 18 Milliarden Venture Capital Budget, das jährlich in Startups fließt. In Amerika sind es einfach 240 Milliarden. Also das, wenn du das mal so gegeneinander hältst, und es ist einfach gigantisch, was in Amerika an Finanzvolumen in die Startup-Szene geht. Und das hat auch einfach einen total kalkulierten Grund. Selbst die Pensionskassen in Amerika gehen in die Startup-Welt. Und das ist ein riesen Geldvolumen, was da reingeht. Und die sind heute sehr dankbar darüber, dass sie damals in die GAFA investiert haben. Google, Apple, Facebook, Amazon. Weil das die größten Returns letztendlich auch sind. Also die größten Risiken sind ja auch die größten Returns oft. Oder wenn man dann Glück hat. Und das wünsche ich Deutschland und den auch weiblichen Gründern natürlich mehr Kapital von Venture Capital Fonds, von auch Pensionskassen, von einfach größeren Geldtöpfen.
Das ist so die positive Seite, wenn man in die USA guckt. Die andere Seite der Medaille ist das Gefühl, die Hemmschwelle ganz viel niedriger ist, was auch die Angst vor Schulden angeht. Wieso denkst du, ist das so in den USA?
ist wirklich ein bisschen anderer Spirit. Also genau, du sagtest ja gerade, wir sind 31.000 Euro verschuldet pro Kopf in Deutschland. Ja. Die Amerikaner sind 50.000 Euro pro Kopf verschuldet. Also fast doppelt so viel. Und ich glaube, das ist fast so ein bisschen diese... Ja, das waren ja wirklich Leute, die dort angekommen sind, die gegen Westen gelaufen sind, die nichts hatten und die einfach überleben mussten. Und ich glaube, dieser Spirit ist irgendwie in Amerika noch sehr viel stärker vertreten, dass man auch Risiken eingehen muss, um irgendwie nach vorne zu kommen. Da sind wir wirklich anders unterwegs. Das ist auch da wirklich ein Mindset, würde ich sagen. Und eigentlich davon, dass wir kleiner sind, ne? Also das muss man sagen, größerer Markt ist besser und einfacher, einfach dort Geld zu erwirtschaften. 300 Millionen Leute zu 80 Millionen Leute ist ein Unterschied.
Das stimmt. Und auch dieser Spirit, den du ansprichst, ganz klar. Also dort sagt man ja auch so, es gibt immer eine zweite, dritte Möglichkeit oder Chance in den USA. Hier hat man oft eher, finde ich, das Gefühl, man muss sofort irgendwas erreichen und man darf gar nicht scheitern. Teilst du dieses Gefühl?
Ja, da bin ich auch total gespannt, was Anissa gleich dazu sagen wird, weil sie auch Psychologie und Finance zusammenbringt. Und ich glaube, diese deutsche, alte Unternehmerkultur ist ja so ein bisschen fast ähnlich der japanischen, dieses alles oder nichts. Und dann ist man ja tatsächlich in zwei Generationen vor mir, gab es viele Fälle, von Unternehmern, die dann auch gesagt haben, ich bringe mich jetzt um, weil mein Unternehmen nicht aufgegangen ist. Und diese Kamikaze, sehr harte, so ich muss das schaffen, Kultur, die trägt nicht dazu bei, dass man auch mal so locker, fröhlich sagt, ich gehe jetzt mein Risiko ein und wenn es nicht klappt, dann passt das schon, dann mache ich weiter. Und das haben die Amerikaner uns voraus. Das finde ich auch eine bessere Kultur, weil sie einfach zu mehr Ergebnissen führt und zu mehr Risiko und damit dann auch zu mehr Fortschritt.
Vielleicht sind wir da ein bisschen ängstlicher in Deutschland. Wann würdest du sagen, ist denn die Angst vor einem Kredit auch tatsächlich berechtigt?
Also genau, ob ein Kredit eine gute Idee war oder nicht, das findet man ja immer erst hinterher raus. Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste bei einer Kreditaufnahme ist, dass man wirklich mit vielen Menschen spricht davor, die von diesem Thema eine Ahnung haben. Sei es eine Gründung oder ein Immobilienkredit und so weiter, dass man wirklich sich sehr stark informiert, ob das ein gutes Investment ist oder nicht. Und ich glaube, Information ist wirklich für mich Punkt 1, 2 und 3 der Dinge, die man braucht, um eine Kreditentscheidung zu treffen für sich selber. Und da wünsche ich einfach jedem das Umfeld, dass er sich entweder hat oder schafft, um diese Entscheidung zu treffen. Weil es gibt auch wirklich viele Kredite, die man hätte nicht aufnehmen sollen. Und das haben wir auch oft in der Höhle der Löwen, dass ein Unternehmer da steht und sagt, ich habe schon 50.000 Euro hierfür aufgenommen. Und man sitzt da und denkt, oh nein, hättest du bloß einmal vorher irgendwie bei mir angerufen, ja, dann hätten wir nochmal drüber gesprochen.
Ja, und das ist ja dann genau der Punkt. Wann weiß man, dass man hier gerade totalen Quatsch macht und einen viel zu hohen Kredit aufnimmt und das vielleicht lieber hätte sein lassen? Und wann ist der Kredit denn tatsächlich notwendig? Wie finde ich das raus?
Also das ist ja jetzt eine sehr breite Frage, weil es gibt ja ganz verschiedene Arten von Krediten, ne? Und bei verschiedenen Arten von Krediten hast du dann wieder verschiedene Arten von Kriterien.
Zum Beispiel bei euch jetzt, das Beispiel, was du jetzt hattest, ne, mit Hülle der Löwen. Da habt ihr dann einen Gründer oder eine Gründerin, die jetzt schon total sich verschuldet hat, weil sie natürlich oder eher absolut an diese Idee, an diese Business-Idee glaubt. Woher soll diese Person sozusagen wissen, ist das jetzt was, da stecke ich eben 50.000 Euro rein und verschulde mich oder besser nicht?
Ja, also meine Faustregel dafür ist, spreche mit mindestens 5 Investoren und spreche mit mindestens am besten 10, 20 Kunden potenziellen. Und wenn du nicht so ein mindestens 8 bis 10 Ergebnis hast von Zuspruch, also von wirklich nicht nur, ja, könnte passen, sondern nee, das ist echt cool, dann überlegst dir, weil du hast ja auch dann wiederum die Auswahlratio von Startups ist ja wirklich 9 zu 10, also 9 von 10 Startups funktionieren dann letztendlich nicht. Also du brauchst schon extrem viel Zuspruch von den Leuten, die sich dauernd mit Business-Ideen beschäftigen und von den Kunden, die das Produkt kaufen würden. Und wenn du dann sagst, aber ich gründe das trotzdem, weil ihr versteht das alle nicht, dann ist es vielleicht der Moment, wo man echt nochmal ein zweites Mal drüber nachdenken sollte, ob das gerade Sinn macht.
Wir reden ja heute über gute Schulden und schlechte Schulden. Vielleicht denkt man, Schulden sind immer per se schlecht. Wann sind denn Schulden auch gut? Gibt es überhaupt gute Schulden?
Ja, also Schulden sind ja das Finanzinstrument, um den Wirtschaftswachstum zu erzeugen, den wir heute haben. Ja, also das haben wir in meinem Wirtschaftsstudium schon gelernt. Schulden kannst du, die Zinsen von Schulden kannst du absetzen und die Rendite von dem Geld, das du dafür bekommst, damit lebst du dann, machst du sozusagen dein Business oder dein Vermögen größer. Ja, also deswegen hast du einen steuerlichen Vorteil bei Schulden. Das ist einfach sozusagen, wenn du es finanziell durchrechnest, der Grund, warum Schulden manchmal eine gute Idee sind. Zum Beispiel bei PE-Transaktionen, bei Käufen von riesengroßen Firmen.
Mhm. Kannst du nochmal erklären, was PE bedeutet?
Ja, genau. PE sind eigentlich der Kauf und Verkauf, Private Equity, An- und Verkauf von Anteilen von riesen, also sehr großen Firmen meistens. Ne? Venture Capital sind die Startup-Welt, die Private Equity-Welt ist die Welt, in der man dann die größere Firmen verkauft und auch ankauft. Und in der Private Equity-Welt ist das ein Rieseninstrument. Deswegen Schulden sind wichtig. Und Schulden sind einer der Katalysatoren unserer Wirtschaft heute. Und deswegen brauchen wir sie unbedingt, aber müssen halt immer wieder schauen, führt das zu mehr Ergebnis oder ist das, gehen die Schulden in eine Richtung, die dem Untergang geweiht sind und dann quasi nichts bringen, nichts für nicht unsere Wirtschaft und nicht für den individuellen Gründer oder der individuellen privaten Person, die sie dann aufgenommen hat.
Jetzt hast du ja dieses Beispiel genannt von euch, von Höhle der Löwen, das war ein Investor, ne? Hatte ich so richtig verstanden, ein Gründer.
Genau.
50.000 Euro da eben schon aufgenommen hatte. Wenn man jetzt merkt, man ist da irgendwie drin und vielleicht, also wie kommt man da wieder raus? Wenn man merkt, man hat sich da ein bisschen verrannt.
Mhm. Also ganz einfach, die wichtigste Faustregel, und das ist interessant, weil die wirklich guten Investoren und Gründer haben alle eine Gemeinsamkeit, dass sie sich sehr stark auch dann distanzieren können von dem, was sie machen. Und dann gibt es diesen Satz, don't throw good money after bad, also kein gutes Geld, schlechten Geld hinterherwerfen. Das heißt, wenn man wirklich das weiß schon innerlich, ich habe mich verrannt, dann einfach lieber wirklich vorher sagen, jetzt Mist, ich gehe jetzt einmal kurz durch die Insolvenz oder sogar die Privatinsolvenz ich räume das jetzt auf, aber ich werfe nicht nochmal 20.000 Euro hinterher und vergrößere das Problem. Und diese Distanz und den Mut zu haben, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt mal durch eine harte Phase, die ist wichtig und die ist okay. Und ich glaube, das müssen wir halt hier total lernen. It's alright. So, und wir im Portfolio bei unseren Venture Capital Firmen haben auch wirklich viele Firmen, wo wir wissen, also 20% unserer Firmen werden wahrscheinlich nichts. Und das ist okay, das ist einfach die Ratio, mit der wir umgehen. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, also diesen Spirit für sich zu entwickeln, hey, selbst wenn meine Schulden mich irgendwann in Insolvenz treiben, ich habe es versucht, ich habe mein Bestes gegeben und ich mache mir selber keine Vorwürfe und am nächsten Morgen stehe ich wieder auf und vielleicht gründe ich ein zweites Mal. Und ich glaube, diesen Spirit, der ist wichtig.
Ich glaube, dass natürlich, wenn es so um die eigene Existenz geht, dann kommen größere Sorgen auf, auch völlig verständlich. Und wir sehen das ja auch, weil wir eben das USA-Thema schon mal hatten, dass gerade in den USA Studierenden quasi die Verschuldung, ich möchte fast sagen, ein bisschen leichter gemacht wird. Was sind, würdest du denn sagen, so die negativen Auswirkungen?
Von leichter Verschuldung? Also was ich schon spannend finde in Amerika, ist so diese Kreditkartenverschuldung. Also dass man wirklich auch als junger Mensch einfach Kreditkartenvolumen bekommt und dann so ein bisschen wie ein Junkie an der Nadel hängt von diesen Schulden und Zinsen, die man abzahlen muss. Und das ist früh im Leben. Das ist natürlich auch diese Uni-Schulden, die Amerikaner zum Teil auftürmen müssen, um studieren zu können. Das da haben sie so ein paar Themen sehr früh im Leben, die wir zum Glück in Deutschland nicht haben. Und die uns, glaube ich, ja, weniger Sorgen machen dann auch. Ne?
Und ich habe es jetzt eben auch schon mal kurz erwähnt, weil ich das einfach bei TikTok oft sehe, dass plötzlich alle ihre Klarna-Schulden in die Kamera halten und dann nochmal sagen, so guck mal, das habe ich jetzt gekauft und ich bin jetzt hier mit so und so viel Tausenden Euro im Minus. Was ist das plötzlich für ein Trend? Warum ist es cool, Schulden zu haben? Kannst du dir das erklären?
Boah, also das, ich kann es mir nicht erklären, außer dass wir natürlich in einem absoluten Peak oder einer Konsumgesellschaft angelangt sind, wo Konsum schon uns sehr stark definiert, was wir anziehen, wie wir in welchen Urlaub wir fahren, welche Autos wir fahren, was auch immer. Und also wir sind schon sehr stark in dieser kapitalistischen Konsumwelt. Das macht uns sehr stark aus. Und vielleicht ist das nochmal so ein i-Tüpfelchen darauf. Das ist was wir uns echt mal anschauen müssen, ob wir nicht so ein bisschen im späten Dekadenten rum sind und ob nicht mal andere Werte manchmal auch ihren Stellenwert haben sollten.
Du hast ja 3 Kinder. Sprichst du mit denen auch über solche Themen, über Geld und auch über Verschuldung zum Beispiel?
Also meine Älteste ist 9, aber ich spreche tatsächlich mit ihr eigentlich so über alles, was sie mich auch fragt und versuche ihr einfach jetzt schon auch viel von dem mitzugeben, was ich so tagtäglich sehe.
Weil mit 9 ist man ja auch schon wahrscheinlich bei Social Media und bekommt auch schon so ein bisschen mit, was los ist.
Also sie ist also noch nicht mit auf Social Media so richtig viel, aber sie bekommt schon mit, was das halt, also das Schöne ist, wir leben in Braunschweig. Hier muss ich mit ihr nicht über ein Stone Island Pullover streiten. Das haben wir uns auch ein bisschen deswegen ausgesucht. Hier ist alles noch ganz normal und ich habe noch keine einzige Markenpullover-Diskussion mit ihr gehabt. Super, oder?
Das ist gut.
Ja, Shoutout an Braunschweig, das ist echt ein Ort in meinem Leben.
Ja, aber vielleicht auch an euch. Das ist ja auch oft ein bisschen, glaube ich, innerhalb der Familie, aber natürlich auch, was man so sieht, mit wem man umgeben ist, mit welchen Gegebenheiten man aufwächst, ganz logisch. Ich bin sehr gespannt, wir können ja mal Anissa dazu holen. Sie kann möglicherweise so ein bisschen aus psychologischer Sicht da auch mal drauf schauen, was das Thema Schulden möglicherweise auch mit Jugendlichen macht. Deswegen rufen wir sie mal an. Hallo Anissa, Anissa Brinkhoff. Hi, ist bei uns jetzt. Hallo, wie schön.
Hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein.
Du, wir sprechen hier gerade, vielleicht hast du auch mitbekommen, dass Schulden ein großer, auch möglicherweise so eine Art Trend geworden ist in Social Media. Wie kannst du dir das denn erklären?
Ja, ich sehe das auch, vor allem auf TikTok, ab und zu auf Instagram. Ich finde es auch total spannend und hundertprozentig kann ich es mir nicht erklären. Ich bin nicht diese Generation. Also vielleicht müsste man auch wirklich nochmal selber fragen, die Menschen, die diese Videos da posten. Aber was man über diese Generation weiß, ist ja zum einen, dass sie sehr offen über Themen sprechen, die für uns mal Tabuthemen waren. Also alles Mögliche, was den eigenen Körper betrifft, was psychische Gesundheit und so weiter betrifft. Und Schulden sind ja in unserer deutschen Mentalität, gerade wenn es auch noch schlechte Schulden vielleicht sind, wie diese Konsumschulden, absolutes Tabuthema. Also wer weiß von uns schon, wie seine Freunde, Freundinnen verschuldet sind, ne? Also wahrscheinlich eher weniger.
Das ist ja im Grunde deswegen eigentlich ja ganz gut, dass man auch mal offensichtlich drüber spricht. Mir fällt nur einfach auf, dass damit tatsächlich geprahlt wird und man eigentlich am liebsten jeden übertrumpfen möchte.
Absolut. Und da würde ich sagen, da kommt so ein zweiter Aspekt rein und den habe ich auch schon festgestellt, wenn ich mal Vorträge an Schulen halte, nämlich die fehlende Finanzbildung. Das heißt, diese Kinder oder Jugendliche können überhaupt nicht die weitreichenden Konsequenzen einschätzen von dem, was sie dort machen oder was sie dort an Schulden aufnehmen. Ich habe in Vorträgen oder bei Vorträgen auch schon erlebt, dass mir SchülerInnen erzählt haben, ja, ich habe hier so ein Geschäft über Amazon aufgebaut, ich habe gar keine Produkte, ich mache das einfach irgendwie aus meinem Jugendzimmer raus und ich denke mir so, oh Gott, weißt du, dass du Steuern zahlen musst? Also du bist jetzt auch irgendwie Unternehmer, Unternehmerin. Und ähnlich ist es ja bei diesen Schulden. Diese Kinder haben vielleicht Zugriff auf eine Kreditkarte, haben sich irgendwo irgendwie verifiziert. Die sind ja nicht blöd, ne? Haben es hinbekommen, ein Klarna-Konto, ein PayPal-Konto zu bekommen und wissen überhaupt nicht, dass diese total undefinierbare Zahl, die da steht, ob das jetzt 100 oder 1.000 oder 10.000 Euro sind ja vielleicht auch 16-Jährige, boah, wie willst du das greifen? Es ist ja total schwierig irgendwie, das einzuschätzen, dass das langfristige Konsequenzen für dich hat. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Thema Finanzbildung, die viel, viel früher einsetzen müsste und in den Schulen vielleicht nicht nur im Sinne von Wirtschaftspolitik stattfinden müsste, sondern eben bei diesen persönlichen Finanzen ansetzen müsste, wo es ja darum geht, was passiert eigentlich mit diesem Geld, das du dir irgendwo leihst? Also das wirst du auch wirklich zurückzahlen müssen und wo wir dann auch wieder bei dem Thema Zinsen sind, wo ihr ja schon wart, das wird im Zweifelsfall sogar noch mehr, wenn ihr euch da Geld geliehen habt. Und das ist klar, als 14-, 15-, 16-Jährige ist das irre viel Information.
Was sind denn die Risiken, wenn man Schulden aufnimmt?
Ja, viele Risiken gibt es und wie Jana auch gerade meinte, das ist von, glaube ich, persönlichem Fall total unterschiedlich und ich glaube, wir müssen einmal grundsätzlich unterscheiden, ob es um eine Privatperson geht oder ob es um eine unternehmerische Person geht, weil dann unterscheidet es sich ja auch total, ob was jetzt gute oder was schlechte Schulden sind. Wenn wir jetzt gerade bei dem TikTok-Beispiel oder bei uns als Privatpersonen sind, das hat Jana ja auch schon so ein bisschen angerissen, nehme ich Schulden auf, um dieses Geld zu nutzen, um mehr draus zu machen, um zum Beispiel zu sagen, ich investiere die in meine Bildung, zum Beispiel damit ich studieren gehen kann. Ich konnte auch nur studieren, weil ich BAföG bekommen habe und das waren definitiv keine schlechten Schulden. Also die konnte ich zurückzahlen und habe sehr in mich investiert durch diese Zeit. Hätte ich mir aber Schulden aufgenommen, um mir damals einen größeren Fernseher zu kaufen, das wäre keine sinnvolle Investition gewesen. Ne? Also die Schulden zurückzuzahlen, die Zinsen auf diese Schulden zurückzuzahlen, das ja, hätte mich finanziell in Bedrängnis gebracht und definitiv nicht vorangebracht. Und genauso wie jetzt beim Thema Bildung kann man natürlich auch sowas sehen wie ein Immobilienkredit. Idealerweise ist es, sind es Schulden, die man aufnimmt, die man peu à peu abzahlt, aber am Ende dann ja was Größeres davon, was einen Wert hat und einen vielleicht sogar wachsenden Wert hat, wie es bei Immobilien ja mal, also in den letzten Jahrzehnten zumindest immer der Fall war, was einfach auf der Habenseite am Ende ist. Ich habe zwar Zinsen abgezahlt und ich habe Schulden abgezahlt, aber dafür habe ich jetzt dieses Haus. Und das kann ich auch wieder verkaufen. Diesen Fernseher, den ich mir für 1.000 Euro gekauft habe, der steigt nicht an Wert und ist vielleicht in 5 Jahren gar nichts mehr wert. Da habe ich nichts von auf lange Sicht sozusagen.
Ihr habt jetzt beide schon das Thema Zinsen ja auch angesprochen. Und die Zinsen muss man immer so ein bisschen mitdenken. Gerade bei zum Beispiel auch Kreditkonditionen, bei solchen Entscheidungen. Welche Rolle spielen Zinsen denn in so einem Fall? Und was sollte man unbedingt beachten?
Bei Zinsen ist, glaube ich, sehr wichtig, jetzt sehen wir das wieder die Privatsituation, dass man ein bisschen drüber nachdenkt, auf wie viele Jahre setzt man sie fest, weil man ja dann, wenn man, nehmen wir an, man kauft sich ein Haus, nach der festgesetzten Zeit plötzlich einen ganz anderen Zinssatz bekommen kann. Und das kann echt nach hinten losgehen. Hat man in einer guten Zinsphase vielleicht 2% Zinsen zahlen müssen, kommt eine schlechte Zinsphase und man zahlt plötzlich im schlimmsten Fall 7, 8, 9% und muss so viel mehr Kapital im Monat aufbringen, um die Zinsen und das Haus quasi nicht verkaufen zu müssen. Also man muss ganz stark darüber nachdenken, wie lang die Zinsphase ist, die man festsetzt. Das kostet natürlich ein bisschen was, aber da lieber auf Nummer sicher gehen und länger festsetzen, um dann eine Sicherheit zu haben. Das ist zum Beispiel ein Thema, das man immer bedenken muss.
Ist auch gerade aktuell natürlich so in den letzten Jahren ein Riesenthema gewesen. Also vor ein paar Jahren hatte man kaum Zinsen, ne, die man zahlen musste, wenn man ein Haus gekauft hat. Jetzt sieht das Ganze ein ganz kleines bisschen anders aus. Vor 10 Jahren sah das noch extremer aus. Also das heißt, Empfehlung lieber über mehrere Jahre als nur über 10 Jahre zum Beispiel Zinsen.
Es ist einfach eine Wette. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie viel Geld hat man auf der hohen Kante. Wenn man sagt, jetzt gerade sind die Zinsen schlecht und ich habe aber schon sehr viel Geld auf der hohen Kante, dann setze ich lieber auf 5 Jahre fest und kann damit spielen. Mhm. Wenn ich aber nicht die Sicherheit habe, dann sollte man wahrscheinlich eher auf Nummer, wenn man das auch das Familienzuhause ist und es nicht unbedingt verlassen möchte, dann lieber auf Nummer sicher gehen. Es gibt aber so viele andere Dynamiken, die oft noch so einen Kredit einzahlen, zum Beispiel Inflation, wie wir es gerade haben, absolut, reduziert den Gesamtwert eines Reises. Das ist eigentlich gut, wenn man Schulden hat heute und eine starke Inflation kommt, dann ist das eigentlich super, dass man die Schulden hat, weil der Gesamtschuldwert in reeller Form einfach sich reduziert. Mhm. Und dann sind 100.000 Euro vor 10 Jahren bei einer starken Inflation so viel mehr gewesen als 10 Jahre später. Das gibt es auch wahnsinnig viele andere Dynamiken, die man da noch in Betracht ziehen kann. Anissa, vielleicht hast du ja auch noch 1, 2 wichtige Punkte zur Kreditaufnahme.
Ja, ich finde schon ganz gut, was du gerade mit der langfristigen Sicht so ein bisschen angedeutet hast, weil das ist ja auch schon bei dem aktuellen, also wenn man jetzt einen Kredit abschließt und die aktuelle Summe, die man monatlich abzahlt, dass man da einfach schon anfängt, wenn ich jetzt was mit 15 Jahren Zinsbindung habe oder wie auch immer, kann ich das jetzt, was ich mir jetzt abschließe, wirklich auch schon 15 Jahre leisten? Gehe ich vielleicht mal in Elternzeit? Will ich mal ein Jahr Sabbatical machen? Was ist, wenn mein Partner und ich uns trennen oder meine Partnerin und ich? Also, dass man da auch einfach sagt, nur weil das für die aktuelle Situation gerade passt, da im Endeffekt auch wieder gut beraten lassen und wie du auch schon meintest, im Idealfall nicht nur von einer Person, sondern vielleicht von zwei oder drei, wo man vielleicht gute Empfehlungen bekommen hat, sodass man auch wirklich diverse Szenarien durchspielt, weil ich glaube, wir alle haben in den letzten Jahren mit sowas wie Corona und Kurzarbeit und sonst wie was auf einmal Sachen erlebt, die hätten wir uns nie vorstellen können. Und da ist es ja wirklich nicht verkehrt, wenn es nicht total auf Kante alles genäht ist, sondern man immer noch so ein bisschen finanziellen Puffer oder Spielraum hat.
Das heißt, welche Vorbereitungen sollte man denn tatsächlich treffen, bevor man jetzt sagt, so, ich nehme jetzt einen Riesenkredit auf? Was sollte ich, welche Punkte sollte ich vorher kennen? Wie sollte ich mich vorher vorbereiten?
Das ist auch noch übrigens ein kleiner Zwischenpunkt noch. Immer mehrere Kreditanfragen stellen. Also nicht nur bei einer Bank anfangen, sondern bei der Bank immer sofort sagen, ich frage auch mehrere an, ich vergleiche Angebote, weil es da auch einen Zinsmarkt gibt, ja, den man auch ausspielen sollte.
Also hier ist Verhandlungsgeschick ja auch ein bisschen gefragt, ne?
ja, genau. Gerade wenn man als blonde Frau da reinläuft, dann immer gleich sagen, hey, ja. Aber so, das ist noch ein Nebenpunkt. Und sonst, wie bereitet man sich auf das Thema Kreditaufnahme vor, wenn man, vielleicht bleiben wir wieder im privaten Bereich. Mhm. Ich glaube, man muss halt viele Faktoren sich anschauen, wie den Zins, die Inflation, das Geld, was man quasi gespart hat, was man quasi dann, wie man das Geld anderweitig einsetzen würde, wenn man den Kredit aufnimmt, ob man überhaupt anderes Geld hat oder ob man den Kredit auf jeden Fall braucht, um zum Beispiel sich ein Haus zu kaufen. Und so sollte man natürlich auch ganz stark darüber nachdenken, wie viel Prozent zum Beispiel eines Hauses nehme ich als Kreditvolumen auf? Nehme ich 50% oder 30% oder 20% des Hauses aus? Was ist für mich und meine persönliche Situation das Allerbeste? Und wenn man einen Kredit bekommt, der einen guten Zinssatz hat, der auf die Zeit festgesetzt ist, die wirklich für einen dann auch eine Sicherheit wiegt, gerade beim Eigenheim, das ja auch ein Zuhause ist, dann ist ein Kredit echt eine gute Geschichte. Ich finde auch, das haben wir vorhin auch noch nicht gesagt, es diszipliniert ja auch dazu, zu sagen, ich muss jeden Monat das Geld zurücklegen und ich stecke das vielleicht nicht in den Fernseher oder in den Urlaub oder in Zigaretten, sondern ich stecke das dann in mein Haus. Und das führt dann dazu, dass man langfristig wirklich auch einen Wert für sich entwickelt, der einem eine Sicherheit bietet im Alter oder in schlechten Zeiten.
Ich glaube, man kann auch immer ein bisschen kreativ werden, weil du ja gerade auch schon meintest, wie hoch ist der Kredit überhaupt, den ich nehmen muss. Vielleicht mal mit den Eltern, mit wem auch immer mal sprechen. Vielleicht gibt es Menschen in deinem Umfeld, die haben Geld irgendwo rumliegen oder es ist sowas wie ein vorzeitiges Erbe oder so. Und du kannst dir nicht nur einen Kredit sozusagen, sondern auch noch einen Privatkredit von einer anderen Person holen, weil du dir vorzeitiges Erbe auszahlen lassen kannst, weil deine Mama gerade die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen hat und da 10.000 Euro liegen hat. Und auch wenn man in der Familie sich Geld leiht, sollte man das rechtlich absichern, sodass er am Ende nicht die persönliche Beziehung unter der sozusagen geschäftlichen leidet.
Sehr guter Punkt, ja.
Auf jeden Fall, genau. Aber auch da, glaube ich, kann man einfach, ja, es hilft offen darüber zu sprechen, über die Pläne, die finanziellen Pläne, die man hat mit der Familie, mit Freunden, um da einfach zu gucken, welche Plan B es vielleicht noch gibt oder auch im Freundeskreis einfach mal herumfragt, wie habt ihr das denn gemacht? Mit wem habt ihr darüber gesprochen? Habt ihr vielleicht eine Erfahrung? Habt ihr diese eine Beraterin, die super gut und kreativ mitdenkt und langfristig plant und so mit euch? Und ja, das hat am Ende aufs Gesamtergebnis, glaube ich, schon einen Einfluss.
Absolut. Wenn man jetzt, also sagen wir mal, man ist jetzt tatsächlich verschuldet und steckt in diesem Kreislauf fest, weil dann hat man eben noch die Zinsen, die dazukommen und das häuft sich dann einfach Monat für Monat, Jahr für Jahr an. Wie kommt man aus diesem Schuldenkreislauf denn wieder raus, Anissa?
Ja, also fürchterliche Situation, glaube ich, und alle, die betroffen sind, ja, es fühlt sich auf jeden Fall nicht gut an und das ist definitiv eine Situation, durch die man nicht alleine durchgehen muss und wahrscheinlich auch gar nicht alleine durchgehen kann, weil man nicht das Wissen hat, weil man nicht die Möglichkeiten hat. Und da gibt es ja in Deutschland zum Glück sowas wie Schuldnerberater und auch ganz viele Vereine. Und sei es, man geht erst mal einfach nur zu den Verbraucherzentralen vor Ort, die man vielleicht hat in der eigenen Stadt. Aber auf jeden Fall sind Schulden, gerade wenn es höhere sind und vielleicht auch ungeöffnete Briefe da schon liegen und man sich gar nicht mehr traut reinzugucken, weil, oh Gott, das fühlt sich einfach nur noch schlimmer an. Man muss das nicht alleine schaffen. Und ich glaube, auch was Jana gerade schon meinte zur unternehmerischen Situation, uns allen kann das mal passieren. Ne? Mhm. Einfach zweimal Pech gehabt im Leben. Was weiß ich, es gibt eine Krankheit, es gibt einen Todesfall, es gibt irgendwelche Situationen und zack, steckt man schneller drin, als man irgendwie denkt. Und dann ist das auch gar nicht, wo man so viel Schuld selber dran ist. Und dieses Thema Schulden und Schuld ist ja bei uns in Deutschland wirklich sehr, sehr eng miteinander verknüpft.
Das stimmt. Also da kann man total unverschuldet ja auch reingeraten. Umso besser und wichtiger ist es, glaube ich, dann so vielleicht auch Techniken, Strategien zu haben, die einem dabei helfen können. Jana, hättest du noch eine Idee, was man in so einer Situation, wie man damit umgehen könnte?
Also ich finde es, Anis hat es eigentlich wahnsinnig schön gesagt. Ich glaube, das ist ja eine Situation, die man irgendwie ändern möchte. Entweder muss man irgendwann sagen, ich gehe einmal durch den kalten Winter durch und melde Privatinsolvenz oder Insolvenz an und bin danach aber dann zumindest frei von der Situation oder ich versuche, das irgendwie doch noch zu schaffen. Ja, und wenn man es versucht, doch noch zu schaffen, finde ich es immer schön, so ranzugehen, ich leide jetzt noch 2 Tage und esse ganz viel Schokolade, aber am 3. Tag nehme ich mir vor, eine kleine Sache zu ändern und dann am 4. Tag vielleicht noch eine andere kleine, dass man sich nicht gleich so viel vornimmt und sich so Schritt für Schritt aus diesen Sachen rausarbeitet und einfach sehr lieb zu sich selber ist und dann auch parallel, glaube ich, wirklich mit vielen Leuten spricht, weil die Wahrheit ist, das Problem haben so viele Menschen um einen herum. Wenn man sich nur noch an Tag 1 oder 2 eine Bar setzt und mit 2 Gläsern Wein das mit jemand anders diskutiert, wird man merken, dass das andere genauso haben, dass solche Probleme und dann fällt es vielleicht leichter, sich da wieder rauszuwursteln.
Also auch wenn es schwer fällt und wahrscheinlich auch mit Scham behaftet ist, sich zu öffnen, sich zu zeigen, mit Menschen in der engen Umgebung vielleicht auch zu sprechen, beziehungsweise auch, man kann sich auch anonym beraten lassen oder eben zu Stellen gehen, wo man auch professionell beraten wird. Das ist auf jeden Fall sehr gute Tipps, finde ich, von euch. Jetzt haben wir auch viel über den privaten Bereich gesprochen, wie es da ist, eben Kredite aufzunehmen, Schulden zu machen. Nochmal zu dem Gründungsbereich vielleicht, also auch zu dem, was du ja auch machst, so wahnsinnig erfolgreich. Jana, gibt es denn auch die Möglichkeit, dass man gar kein Kredit aufnimmt, aber trotzdem gründet? Gibt es das auch?
Absolut. Du hast, die meisten Gründer in Deutschland nehmen am Anfang keine Bankenkredite klassisch auf, weil sie es gar nicht können. Nämlich in Deutschland brauchst du Eigenkapital-Positives für einen Kredit und per Definition hast du am Anfang deiner Firma 0 Umsatz und erstmal Kosten und dann kannst du auch wenig Kredite aufnehmen. Also extrem selten. Was viel häufiger ist, ist, dass Gründungen einfach Investorengelder aufnehmen. Entweder aus der Venture-Capital-Welt oder auch von Privatinvestoren oder eigenes Geld erstmal investieren. Und das ist so das Startkapital eigentlich von den meisten Firmen.
Und wenn man jetzt einen Investor oder eine Investorin dazu holt, heißt das gleichzeitig, man gibt etwas von seiner Firma dafür her und auf? Oder gibt es da auch unterschiedliche Varianten?
Ja, also das ist die häufigste Variante, dass man einen Teil seiner Firma jemanden gibt, der an einem glaubt und das Geld reingibt. So im klassischen Venture Capital Fall ist das so zwischen pro Runde zwischen 20% und 25% der Firma.
Also so ein ganz klassischer.
Also ganz klassischer Venture Capital erste Runde, nennt man dann Seed Runde, ist, dass jemand mit einem Pitch Deck kommt, der noch gar nichts hat und dann wird die Firma irgendwas bewertet zwischen, jetzt geht natürlich riesen Bandbreite, 500.000 bis 10 Millionen Startwert der Firma nur für die Idee. Ja, und dann sagt man, okay, jetzt gebe ich da den Prozentsatz 20% bis 25% dieses Startkapitals rein. Nehmen wir jetzt mal, die Firma ist auf 5 Millionen bewertet. Und dann gebe ich irgendwie 1 Million rein als Investor und dann gehört mir 20% der Firma. Und die Gründer laufen mit 80% los, haben aber dafür das Kapital, vielleicht noch ein paar Netzwerkvorteile der Investoren, die da mit reingekommen sind. Und dann geht's los. So, und dann fragst du so, ja. Genau, fragst du Janine vielleicht, also was ich dazu sagen will, also so um so viel ja. und so, aber ja. Es ist ja doch so, dass es besser ist, und das sagen wir dann immer, es ist besser, einen riesengroßen Kuchen 80% zu haben, als von einem klitzekleinen Kuchen 100%. So, ne? Und das muss natürlich aufgehen, aber das, ja. Das sind natürlich die größten Firmen unserer Zeit groß geworden. Also das ist ja kein Märchen, sondern das ist ja jede oder der größten Firmen unserer Zeit ist so gewachsen.
Ja, also wie bewertest du das? Du sitzt dann da im Panel bei Die Hülle der Löwen, dann kommt jemand mit einer Idee. Also wie bewertest du, ich gebe dir so und so viel Geld, gib mir dafür so und so viel Prozente. Was läuft da bei dir für einen Prozess quasi ab in der Überlegung?
Ja, also das ist, das würde gleich noch einen weiteren Podcast füllen, weil das ist so ein bisschen wie beim Herzchirurgen. Also wie operierst du das Herz und warum? Also ja. Das macht man ja so lange schon auf der Gründerseite und jetzt als Investor. Und an erster Stelle drückt man sich die Gründer an und sagt, glaubt man, dass diese Menschen den Spirit haben und die Authentizität und auch die Fähigkeit, diese Firma groß zu machen? So, das ist der erste Punkt. Und dann das Zweite, das ist die Business-Idee selber. Glaube ich an die? Wo wird das funktionieren? Und bei der Business-Idee gibt es wahnsinnig viele Gründe, warum es funktioniert oder nicht funktioniert. Und da kommt dann natürlich extrem viel Erfahrung rein, so aus den Jahren, die ich gesammelt habe. Es ist aber so, dass zum Beispiel wenn jetzt ein Gründer reinkommt, der Medizintechnik vorstellt, werde ich sehr viel weniger wissen, als wenn ein Gründer reinkommt und sagt, ich erzähle jetzt was von Software und Marketplaces, was ich einfach selber schon mal gemacht habe. Und deswegen ist das so spannend, weil man oft auch sehr schnell Generalist ist.
Ja, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn man Geld gibt, also manchmal ist man ja vielleicht auf dieser Seite, dass man auch Geld irgendwo reingibt und dann ja auch quasi erstmal Schulden macht, wenn man so möchte, dass man sich dann mit Themen vielleicht wirklich auseinandersetzt, die einen auch wirklich beschäftigen, wo man sich auskennt und eben nicht so einem ganz branchenfernen Universum da zugegen ist. Das nehme ich so mit. Anissa, du wolltest auch noch gerne was dazu
sagen. Ja, genau, zum Thema Geld aufnehmen und gründen. Die Bandbreite ist ja bei beiden total riesig. Und es gibt tatsächlich in Deutschland ja auch Gelder, die man bekommt, die man nicht zurückzahlen muss, je nachdem, welche Art von Unternehmen man gründet oder welche Form von Selbstständigkeit
das zum Beispiel. Das wusste ich gerne mal. Wo bekomme ich Geld, das ich nicht zurückzahlen muss, Anissa? Erzähl mal.
Und deine Frage fasst genau das zusammen. Man weiß es nämlich häufig einfach gar nicht, weil die ganze Branche so undurchsichtig ist für Leute, die sich vielleicht gerade damit erst beschäftigen. Ich bin seit anderthalb Jahren erst selbstständig. Ich habe einen Gründungszuschuss am Anfang bekommen. Das ist ein Fonds von der EU. Den habe ich, egal, also auch wenn es nach 6 Monaten schiefgegangen wäre, hätte ich dieses Geld nicht zurückzahlen müssen. Und das war am Anfang, war das viel Geld. Also es war einfach, es hat mir meine Miete und meine Fixkosten gesichert. Ohne dieses Backup im Hintergrund weiß ich nicht, ob ich es mich getraut hätte, wirklich den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und genau solche Fonds und solche Investitionsvolumina haben ja auch Städte, haben Bundesländer. Je nachdem, welcher Branche man sich da gerade versucht, selbstständig zu machen, welche Branche da auch gerade einen Hype hat, wo sagen ganz viele Unternehmen oder auch vielleicht Länder sagen, da schreiben wir ein Stipendium für aus oder dafür gibt es irgendwelche Programme bei uns. Das heißt, da lohnt es sich auch auf jeden Fall immer so ein bisschen so Förderradare zu checken, Webseiten zu checken, die das super gut zusammenfassen, um da mal zu gucken, welche Gelder kann ich vielleicht gerade auch einfach nur für die ersten Monate schon mal bekommen, die mich finanzieren für diesen Zeitrahmen. Und dann sitze ich vielleicht bei der Höhle der Löwen und habe nicht diese 50.000 Euro Schulden, sondern habe mir die über Förderprogramme zusammengesucht. Und dann investiert Jana in mich, weil sie festgestellt hat, dass ich damit total klug umgehe und schon vorher genug Research gemacht habe.
Ja. Wo kriegt man denn, also wo bewirbt man sich denn für so einen Gründungsfonds?
Je nachdem, wo der ausgeschrieben ist, ne? Also wie ich auch gerade schon meinte, eines der größten Probleme ist die Übersichtlichkeit. Also welche gibt es da überhaupt? Eine Freundin von mir hat zum Beispiel eine Plattform gegründet, WhoIn heißt die. Mhm. Darüber sind ganz, ganz viele dieser möglichen Finanzierungsmöglichkeiten für Startups, für weibliche Gründerinnen aufgelistet. Da kann man sich total gut informieren. Es gibt aber auch die ich glaube, die Handelskammern von den Städten haben eine ganz gute Übersicht und fast jede große Stadt in Hamburg auf jeden Fall haben Gründungsberater, Beratungen, die händeringend nach Menschen suchen, die Lust haben, was zu gründen und sich selbstständig zu machen.
Ja.
Und genau, da gibt es genug Möglichkeiten. Auch da ist es wieder, alleine ist es super schwierig, das alles rauszufinden. Einfach den Schritt machen, zu diesen Menschen hingehen, deren Job es ist, diese Gelder zu vermitteln und zu sagen, hey, ich habe die und die Idee, kannst du mich mal beraten, wie ich vielleicht die ersten Monate finanzieren kann? Und sei es auch einfach nur, die haben Workspaces, die sie zur Verfügung stellen. Und dann sitzt du da mit anderen Startups in einem großen Raum und hast so ein bisschen ja, den Austausch und sowas auch noch gleich mit. Ja.
Also ich finde den besten Weg, Förderung einzuholen, sind tatsächlich über Makler. Und Förderungen in Deutschland sind sehr lokal. Das heißt, du brauchst eigentlich fast immer einen Berliner Makler für ein Berliner Startup und einen Hamburg für einen Hamburger. Und also es gibt wirklich so Förderzuschussmakler, die das dann hauptberuflich machen, einem auch helfen, die Anträge auszufüllen und so. Vielleicht hilft es auch, wenn ich das einmal verlinke auf meinem Social-Media-Profil oder sowas, dass sich jemand das runterziehen kann, wer die Makler sind und auch, es geht auch genauso für Kreditanträge. Auch im privaten Bereich gibt es super Makler. Ich finde das immer einen guten Weg, sich sozusagen auch verschiedene Vergleichsangebote zu bekommen. Und da gibt es eigentlich fast eine ganze Industrie dahinter schon fast.
Sehr, sehr
gut. Wichtig.
Sehr, sehr gute Tipps. Wir verlinken das auch sonst gerne. Also entweder bei dir oder auch bei uns in den Shownotes könnt ihr einmal gucken. Da findet ihr dann auch noch die Links dazu. Also vielen Dank. Es ist sehr, sehr spannend. Ihr habt hier nochmal richtig, richtig gute Tipps eben gegeben. Vielleicht nur kurz einmal abschließend für euch. Was sind gute Schulden und was sind schlechte Schulden? Vielleicht nochmal ein Beispiel für richtig gute Schulden, Anissa, und für schlechte Schulden von dir und dann nochmal von Jana gerne.
Die lässt dich locker, ja. Anissa, ne?
Ja.
Ja, genau, so soll es sein, auf jeden Fall. Richtig gute Schulden sind die, wo am Ende mehr bei rumkommt, als das, was man aufgenommen hat. Sei es eine Bildungssache wie ein Studium, sei es eine Immobilie. Schlechte Schulden sind die, in die man investiert und was definitiv weniger wert wird, wie die extra Handtasche oder wie ein Fernseher. Grundsätzlich, glaube ich, hilft es da ehrlich zu sich selber zu sein und einfach zu sagen, kann ich mir das gerade leisten? Kann ich es vom Konto direkt bezahlen? Und wenn die Antwort nein ist, dann ist die Antwort nein.
Jana, was sagst du?
Ah, es war so gut gesagt. Ich würde fast noch dazu sagen, ja. Es ist auch gut, gerade im privaten Bereich Schulden erst gar nicht zu machen, indem man ab und zu auch einfach mal spart und sagt, okay, ich mache jetzt in einen Urlaub halt doch in Braunschweig und nicht an der Südsee. Und ich glaube, das ist eine wichtige Mentalität, die auch ich beobachte bei den sehr, sehr erfolgreichen Unternehmern, die ich so kennenlernen durfte. Das sind wirklich lustigerweise nicht die Leute, die dicke Uhren tragen und also gibt es wahnsinnig schöne Bilder von Herrn Hipp zum Beispiel in seinem ganz alten, schrabbeligen Mercedes-Kombi, wer mit Kreide dann vorne raufschreibt, was seine To-Dos sind und so. Also die richtig gute Unternehmer sind oft auch sehr konservative Sparer und das ist cool.
Also ich kann auch sagen, so Statussymbole wie die teure Uhr und was du nicht alles hast, ist das wirklich notwendig? Ganz, ganz ehrlich, ich für mich habe da also schon immer entschieden, dass ich das zum Beispiel gar nicht brauche und wofür ich auch wirklich warnen möchte, ist Freunde oder Familienmitglieder, um eine Stange Geld zu bitten und dann vielleicht auch zu wissen, dass man das vielleicht möglicherweise nicht so richtig wieder zurückzahlen kann. Also da würde ich auch vorwarnen wollen und immer die persönliche Beziehung in den Vordergrund stellen. Und das ist dann doch das Wichtigere. Also vielen Dank euch beiden. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Vielen Dank, Anissa, und vielen Dank auch, Jana, dass ich hier wart und über dieses Thema, das ist ja schon sehr komplex und auch ein Thema, über das man, glaube ich, gar nicht so häufig und auch natürlich wahnsinnig ungerne spricht. Es ist tabu behaftet und wir hoffen aber, dass wir hier trotzdem vielleicht ein paar kleine Tipps geben konnten und dass man eben die Scham vielleicht ein bisschen loslässt, wenn man in einer Situation steckt, für die man auch im Zweifel überhaupt gar nichts selber kann, dann gerne mit Menschen drüber sprechen, die euch nahestehen oder auch vielleicht sogar Leute, die euch ganz und gar nicht nahestehen, die euch professionell beraten können. Das wünsche ich euch, das wünschen wir euch und vielen, vielen Dank. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dann hören wir uns in 2 Wochen hier wieder bei Female Finance und abonniert uns gerne. Es gibt diese wundervolle Glocke und all das, damit ihr mal wisst, dass wir wieder da sind. Also vielen Dank. Danke, Anissa. Und danke, Jana. Danke euch. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.